Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich freue mich über dein Wort wie jemand, der fette Beute macht. Und bei fetten Beuten, da denke ich manchmal auch an ein Buffet, wenn man davor steht und denkt, oh, ich werde mich delektieren, so sagte meine Oma immer. Und so wollen wir direkt zur Hauptspeise schreiten und uns nicht lange aufhalten mit irgendwelchen Vorreden. Wir wollen direkt zur Hauptspeise schreiten und uns ein saftiges Stück aus dem veganen Braten natürlich des Wortes Gottes herausgreifen und stürzen uns gleich auf Jesaja 55 und wir werden dann einige Side Dishes, wie meine Kinder mir beigebracht haben, ein bisschen also ein paar Speisen dazu kreieren und dann einen Wohlgeschmack haben, der uns hoffentlich im Glauben wachsen lässt und Gott die Ehre gibt, denn darum geht es im Wesentlichen. Jesaja 55, Vers 6 und folgende: Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Den Text seht ihr jetzt hier meines Wissens noch nicht, sondern ihr müsstet einfach nur zuhören. Oh, suchet den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Soweit Gottes Wort. Wenn wir die Bibel aufschlagen, im Alten Testament vor allem, dann wissen wir natürlich, dass diese Texte von dem historischen Entstehungskontext nicht direkt an uns gerichtet sind. Das wissen wir. Der Text richtet sich historisch gesehen an das Volk Israel in der Exilsituation. Jesaja 55 sind viele Worte des Trostes. Das Volk Israel befindet sich im heutigen Irak und bekommt Worte des Herrn, der sie tröstet und Glauben wecken möchte und Zuversicht, dass diese Zeit auch bald ein Ende haben wird. Im Glauben an Jesus lesen wir diese Texte aber, und das glaube ich von mit großer Überzeugung, mit Recht als Worte, die auch an uns gerichtet sind, aber über diesen heilsamen Umweg. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Nähert euch Gott, so könnte man zusammenfassen. Nähert euch Gott, denn er ist nahe. Suchet Gott, das klingt ja mal so ein bisschen, als hätte man gerade nicht mehr gewusst, wo er ist. Also so wie blinde Kuh spielen. Wo ist er denn, wo ist er denn? Ja, mach mal Mäuschen, mach mal Pieps. Ich hab Gott verloren. Das ist natürlich damit nicht gemeint. Gott suchen ist damit gemeint, sucht ihn auf. Wir haben ja gelernt in der letzten Zeit schon, dass im Hebräischen häufig zwei Satzglieder hintereinander geschaltet werden, um eine Aussage im Hebräischen schöner zu machen und die Aussage zu bekräftigen. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, solange er nahe ist. Ruft ihn an. Okay, da verstehen wir, dass es nicht darum geht, irgendwas zu suchen. Hast du meinen Gott gesehen? Ich weiß gar nicht, wo ich ihn hingelegt habe. Sondern es meint damit, sucht ihn auf. Wenn du eine Audienz hast beim Bundespräsidenten, dann suchst du ihn auf. Du weißt, wo er ist. Na klar, es ist genau das Gegenteil. Du weißt, wo er ist und gehst hin. Sucht ihn auf, solange er nahe ist. Das erzeugt ja so ein bisschen Motivations- und Zeitdruck, solange er nahe ist. Viele andere Übersetzungen machen das gar nicht so, sondern die drücken eher aus, Gott ist ja da, dann such ihn doch auf, dann geh doch hin, nähert euch Gott, denn er ist ja da. Und jetzt kommt ein Vers, so ein allgemeiner Umkehrruf, der könnte überall eigentlich in der Schrift des Alten Testamentes auftauchen. Und manche Exegeten, also Ausleger der Bibel, sagen auch, er zitiert hier vielleicht auch jetzt einen allgemein bekannten Satz, nämlich: Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken. Merkt ihr, wie das gedoppelt ist? Gottlose von seinem Wege, Übeltäter von seinen Gedanken, bekehre sich zum Herrn. So wird er, der Herr, sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Auf Deutsch gesagt und ganz einfach, ey, hör auf mit dem Mist. Hör auf. Und wenn du gemeint bist gerade, ich weiß das ja nicht, dann hör doch bitte auf. Du weißt doch, was dich kaputt macht und was andere schädigt. Manchmal ist es ganz brutal einfach. Hör auf. Kehr um. Mach das nicht weiter. Dir wird vergeben werden. Punkt. Gott ist nahe. Gott ist nahe. Und umso überraschender ist jetzt, wie es weitergeht. Ich habe manchmal den Eindruck, der Heilige Geist, der hier in diesem Text zu uns redet, der über 2.500 Jahre alt ist, der will uns mal so tüchtig durchrütteln. Kehr um, denn Gott ist nahe. Jetzt kommt eine Begründung, die man denkt, was denn jetzt? Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Was? Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. So nahe Gott ist und so sehr sich das Volk Israel freuen soll über die Hoffnung zurückzukehren und über das versprochene Heil, doch ist Gott weit, weit weg. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Eure Wege sind nicht meine Wege. Das wollen wir nicht hören. Das ist gar nicht das, was wir hören wollen. Gott denkt anders als wir, er handelt anders als wir. Wir haben nicht die gleichen Gedanken, wir gehen nicht die gleichen Wege. Ja, Gott ist uns nahe. Als Christen, die wir Jesus folgen, glauben wir das intensiv. Und trotzdem bleibt dieser Satz wahr, Gott ist in allem nahe sein, trotzdem der ganz andere, der ganz ferne. Gott ist nahe, er ist niemals aber Kumpane oder Kumpel, nie. Er bleibt immer fern. Kumpane, das Wort kommt von jemandem, mit dem man das Brot teilt. Panis ist das Brot. Ja, wir essen das Brot. Insofern, wir essen das Brot im Heiligen Abendmahl, aber dadurch wird Gott noch lange nicht unser Kumpane, dem wir eben mal lässig unsere verschwitzten Arme um die Schulter legen und sagen, na, wir beide, wir schaukeln das schon. Niemals wird er Kumpane. Er ist auch nicht Kumpel. Man könnte ja denken, Kumpel hat mit Kumpane was zu tun, kommt von was ganz anderem, nämlich von der Kumpe. Die Kumpe ist der Schacht. Also im Ruhrgebiet weiß man das eher, wenn Kumpel ist ein Schacht, in den man einfährt und der Kumpel ist derjenige, mit dem man in den Schacht geht. Gott geht mit uns in die Tiefe, Amen, ja, aber nicht in der Form, dass wir beide verschwitzt rausgehen und uns unter der Dusche Witze erzählen. Gott ist nie der Kumpel, Gott ist Hoheit, er ist der Ferne, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Der Theologe Karl Barth hat das im letzten Jahrhundert stark betont. Das Evangelium ist die Botschaft, und jetzt sagt er, die Botschaft von einem Gott, der ganz anders ist, von dem der Mensch als Mensch nie etwas wissen wird, noch haben wird und von dem ihm eben darum das Heil kommt. Gott ist der ganz andere. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Jesaja benutzt Worte, die in der damaligen Kultur die größten Gegensätze darstellten. Himmel und Erde, so weit wie Himmel und Erde entfernt sind, so weit ist Gott und Mensch entfernt. Wir würden heute andere Vergleiche wählen. Gott ist erhaben, gerecht und heilig. Im 40. Kapitel bei Jesaja lesen wir wieder ein Versuch. Siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waage. Also die Völker, die Nationen außerhalb von Israels gelten Gott so viel wie ein Eimer, wie ein Tropfen, der außen am Eimer ist. Oder wie ein Sandkorn auf der Waage. Gott ist so erhaben, mächtig und fern. Gott ist unbeschreiblich, so anders. Manche Menschen werfen ja Christen vor, die würden einfach eine positive Eigenschaft nehmen und die ins Unendliche steigern und sagen, das wäre Gott. Man ist nett, gut, Güter, am gütesten Gott. Gott ist aber nicht einfach die Steigerung von irgendwelchen menschlichen positiven Eigenschaften. Manche Menschen sind auf, Theologen sind auf die Idee gekommen, zu sagen, ja, eigentlich können wir über Gott gar nichts sagen. Wir könnten nur negativ sagen, was er nicht ist. Er ist nicht begrenzt, er ist nicht eigensüchtig und dann schießt man sozusagen mit Negationen einfach außen rum und hat ein Geheimnis in der Mitte freigelassen und das wäre Gott. Das ist negative Theologie. Das ist ein schöner Gedanke. Ich finde es ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Also ich verstehe den Gedanken, aber ihr auch. Aber ein bisschen übertrieben, denn ich persönlich glaube ja, dass Gott sich erkenntlich, also sich zu erkennen gegeben hat, nämlich in der Heiligen Schrift. In der Heiligen Schrift hat er sich ja geäußert. Er hat sich ja nicht unbezeugt gelassen. So viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Im Vers vorher, falls ihr das in Ruhe mal nachlesen wollt, hat Jesaja genau andersrum argumentiert. Jetzt dreht er es einfach rum. Vorher war meine Gedanken und dann kommen die Wege, jetzt kommen die Wege und dann die Gedanken. Man merkt, er hat sich Mühe gegeben. Diese Wege und Gedanken Gottes sind höher und damit ist nicht eine Entfernung gemeint, die man in Längeneinheiten ausdrücken kann. Gott ist entfernt. Gott ist entfernt. Und er ist anders, als wir denken. Vom Propheten Elia lesen wir in 1. Könige 19, der hat eine schwere Erfahrung durchgemacht. Andere hatten es noch, ja. Also, und er ist, eigentlich er will sterben. Lasst es uns, er ist fix und fertig. Er ist durch. Er ist durchgekaut. Er kann nicht mehr. Er will nicht mehr. Und Gott verspricht ihm jetzt, ich werde an dir vorübergehen. Das ist die höchste Form der alttestamentlichen Erfahrung der Nähe Gottes. Ich werde an dir vorüberziehen. Warte. Und jetzt passiert das Unglaubliche. Ich habe eine Übersetzung ausgewählt von Buba Rosenzweig von 1929, eine Übersetzung von Menschen jüdischen Glaubens, die ganz bewusst versucht haben, im Deutschen die Schönheit und die Kraft des Hebräischen abzubilden, was natürlich nicht eins zu eins geht. Es ist nur ein Versuch, aber ein bemerkenswerter Versuch. Und wir lesen mal. Elia soll jetzt also dort sich zurückziehen, geht auf einen Berg und Gott zieht da vorbei. Und jetzt lesen wir, da vorübergefahrend er, ein Sturmbraus, groß und heftig, Berge spellend, Felsen malmend, Herr vor seinem Antlitz, er im Sturme nicht und nach dem Sturm ein Beben, er im Beben nicht und nach dem Beben ein Feuer, er im Feuer nicht, aber nach dem Feuer eine Stimme verschwebenden Schweigens. Gott kommt nicht im Sturm. Gott kommt nicht im Sturm. Groß und heftig, Berge spellend, Felsen malmend, Herr vor seinem Antlitz. Er nicht im Sturm. Nicht im Erdbeben, nicht im Feuer. All die Dinge, die wir auch mit Macht und Kraft assoziieren würden. Physiker würden sagen, er kommt nicht im Plasma oder was auch immer. Gott. Und dann plötzlich das, was man wohl kaum übersetzen kann, eine Stimme verschwebenden Schweigens. Wie soll denn ein Schweigen verschweben? Ein Moment, von dem man fast Gott verpasst hätte, wo er denkt, ich glaube, da war Gott. Also es ist unglaublich, Elia erfährt die Andersartigkeit Gottes. Gott kommt nicht im Rahmen seiner Erwartungen, sondern Gott kommt so, wie er will. Und er wählt hier eine Stimme verschwebenden Schweigens. Ein Moment der absoluten Überhörbarkeit. Gott ist da. Gott ist anders. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Er beugt sich nicht unseren Vorstellungen und Erwartungen. Er geht niemals auf in unseren Absichten und Plänen. Der Gott, der sich uns nähert, und wir kommen aus der Adventszeit, bleibt auf heilsame Weise, auf heilsame Art und Weise immer auch der Ferne. Und Gott lässt sich nicht vor unseren Karren spannen. Niemals. Nicht für unsere Gemeinde, nicht für unseren Gemeindebund, nicht für einen Gedanken von Nation, erst recht nicht von Rasse, auch nicht von kulturellem Überlegenheit. Oder Gott lässt sich vor keinen Karren spannen. Wir müssen bedenken, so wie Gott dir in Jesus ganz nahe ist und dich kennt, ja, das stimmt, und dich liebt und mit dir leidet, das ist alles wahr, so liebt er auch den, mit dem du Ärger hast. Gott liebt denjenigen genauso, gegen den du Gott um Hilfe bittest. Gott kennt, liebt und leidet auch mit unserem Feind. Immer. Ein Satz zur Ergänzung. Von dir kann man nicht verlangen, dass du in jeder Situation Sympathie mit den Tätern hast. Das kann niemand von dir verlangen. Das ist auch nicht gemeint. Aber du musst wissen und aushalten, Gott tut das. Er sieht tiefer, ist höher, anders. Weil Gott nahe kommen will, muss er auch fernbleiben. Und ich weiß nicht, ob wir uns da einig sind, aber wir verstehen oft nicht, was Gott tut in unserem Leben und im Leben dieser Welt. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Das erfahren wir auch auf bittere Art und Weise. Und dabei geschieht uns häufig, meiner Überzeugung nach, ein Denkfehler. Wenn es uns gut geht, dann denken wir, würden Gott verstehen und er würde uns verstehen. Wenn es uns gut geht, dann funktioniert es. Dann haben wir Gott so bedient, an den Reglern gedreht, dass alles so läuft, wie wir wollen. Dann ist Gott ein Funktionsgott, ein funktionierender Gott. Aber Gott ist anders. Auch wenn es uns gut geht, verstehen wir Gott nicht, sondern dann geht es uns einfach gut. Und das ist toll. Und was macht man, wenn es einem gut geht? Man dankt und lobt und preist Gott und freut sich seines Lebens. Isst, trinkt und freut sich seines Lebens. Wunderbar. Es gibt keinen Anlass zu glauben, wir würden Gott besser verstehen in den Phasen, in denen es uns und den unseren gut geht. Es gibt nur einen Anlass, nämlich Dank. Wenn es uns schlecht geht, dann kommt uns die Wahrheit der Fremdheit Gottes wieder näher. Sie rückt uns auf den Pelz, diese Wahrheit, dass Gottes Gedanken nicht unsere Gedanken sind. Aber vorsichtig, auch hier dürfen wir etwas nicht missverstehen. Wir denken manchmal, dass Leid in unserem Leben eine Folge von was auch immer ist. Irgendwas ist passiert und dann denken wir, ja, das liegt daran. Und dann meinen wir manchmal, ja, wir sollen was lernen. Und ich glaube, wir täuschen uns. Also wir lernen schon etwas. Es gibt so Binsenweisheiten eines funktionierenden Lebens. Tu das und tu was Dummes und du wirst Dummes ernten. Das gibt es schon. Aber viele andere Dinge bleiben uns fern. Wenn wir und die unseren leiden, denken wir, Gott sei ferne, sonst würden wir nicht leiden. Ich persönlich glaube, wir können uns vollkommen verabschieden von solcher Art von magischer Weltdeutung und Lebensdeutung. Ob ich mein Leben als gesegnet oder gescheitert erlebe, ob ich meine Siege oder Niederlagen zu erkennen vermag, all das sagt nichts darüber aus, ob Gott zu mir steht und ob er mich liebt. Wir würden ja häufig sagen, ja, wenn das Geschäft gut läuft, dann bin ich gesegnet. Ich habe es richtig gemacht, Gott segnet und mir geht's gut. Wer weiß denn, ob Gott will, dass dein Geschäft läuft? Ist doch noch gar nicht klar. Vielleicht wäre es das Beste für dich, das Ding würde krachend an die Wand laufen und du würdest einen neuen Weg gehen. Das weiß ich ja nicht. Also vorsichtig mit solcher Form von Deutung. Du bist geliebt, das gilt. So oder so, du bist geliebt. Und ich greife ein wenig vor. Ob es uns gut geht oder nicht, Der uns so fremde Gott ist uns in Jesus ganz, ganz nah geworden. Gott ist immer für dich, liebt dich. Und in Jesus hat er sich dir gezeigt, so vollständig, wie er sich überhaupt nur unserer Welt nähern kann. Es gibt zu Jesus keine Steigerung. Unendlich voneinander entfernt und doch nah, wie kann das sein? Wie kann der heilige, transzendente und gerechte Gott so nahe kommen? Naja, wenn wir auf das Bild wieder bei Jesaja achten, gucken wir mal wieder in den Text, ne? Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen. Ach, ja, ja, klar, ich habe den Himmel, ich habe die Erde. Und was kommt vom Himmel zur Erde? Der Regen oder der Schnee. Ach, es gibt eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Das wichtigste Wort oder ein sehr wichtiges lautet hier also das So. Gleich wie? So. Das ist ein Vergleich. Wie der Regen Himmel und Erde verbindet, so sendet Gott sein Wort. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen. Diese Hoffnung, die gilt nicht nur Israel, sondern auch uns, unserem Dienst, unseren Familien und uns selbst. Das Wort Gottes wird nicht leer zurückkommen. Gott sendet sein Wort. Und wie viel Wort ist hier schon verkündigt worden? Wie viele Aktionen sind hier durchgeführt worden? Wie viele Winter- und Sommerfeste? Wie viele evangelistische Aktionen? Wie vielen Menschen hast du auf deine Art und Weise versucht, von Gott weiterzuerzählen? Ja, okay, vielleicht waren wir nicht immer geschickt. Vielleicht hätte man das alles besser machen können, als wir es hier versucht haben, als ich es versucht habe, als du es versucht hast. Du hast das Wort Gottes versucht auszudrücken. Aber klar, vielleicht waren wir plumper, als wir es heute wahrhaben wollen. Na, okay. Aber Leute, es war doch ehrlich. Es war ehrlich gemeint und im Kern das heilige Evangelium Gottes. Und in der Ewigkeit werden wir erfahren, welche Früchte dein Dienst hatte, mein Dienst hatte. Wir werden uns wundern, wir werden staunen, wir werden uns wundern. Auch in unseren Familien wurde das Wort Gottes ausgeteilt. Das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Wir haben versucht, nach Kräften und Weisheit danach zu leben. Was ist daraus geworden? Sind all unsere Kinder, ich spreche jetzt für die, die welche haben, ja, sind all unsere Kinder wohlgeraten und gehen mit dem Herrn, wie man manchmal in christlichen Kreisen sagt? Unterschiedlich, ne? Unterschiedlich. Vermutlich nicht. Und niemand schmerzt das mehr als uns, euch, die Eltern. Aber auch hier wollen wir uns bemühen, ruhig zu bleiben. Es gibt auch keine Alternative zum Ruhigbleiben. Willst du durchdrehen? Was bringt das denn? Wir wollen ruhig bleiben und darauf vertrauen, dass Gottes Wort seine Wirkung hat. Auch und besonders an unseren Worten vorbei. Ihr kennt ja den schönen Spruch, Christen sind berufen, ständig von der Liebe und dem Evangelium Gottes zu predigen. Notfalls auch mit Worten. Notfalls auch mit Worten. Das heißt, unser Leben ist sowieso viel lauter. Deswegen lasst uns auf unser Leben achten. Nach Dienst, Familie kommen wir selbst an die Reihe. Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Lasst uns doch mal auf uns gucken, auf die Dürre im eigenen Leben. Dinge, die manchmal so enttäuschend sind. Da gibt es manche Menschen unter uns, Brüder und Schwestern, die schauen auf die Entwicklung in ihrem eigenen geistlichen Leben und sind schwer enttäuscht. Auf die vermeintlich geringe Frucht, die sie bringen. Auf die ewig gleichen Fallstricke, über die sie stolpern. Und fragen sich, sag mal, wird das denn niemals besser mit mir? Werde ich denn nie mal von diesen Dingen loskommen? Werde ich denn nie von diesen Prägungen loskommen, die mir meine Vergangenheit, meine Kindheit, mein Schicksal, meine Familie tief in die Seele geätzt haben? Werde ich denn nie anders, geschweige denn heil werden? Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Auch nicht von der Reise in die verborgenen Abgründe unserer Seele, unserer Persönlichkeit. Deswegen gehen wir doch auch in den Gottesdienst. Deswegen bemühen wir uns, in der Heiligen Schrift zu lesen. Deswegen singen wir Lieder, die am besten tief getränkt sind von Wort Gottes, damit das in unsere Seele sickert. Wort Gottes, die Predigten, all das wird ausrichten, was Gott will. Und wir wollen uns doch innerlich ermahnen, nicht auf den trockenen Boden unserer Seele zu schauen, sondern nach Kräften im Boden mit Gottes Wort zu wässern und dann zu vertrauen, dass unter der Oberfläche viel mehr wächst, als wir jetzt sehen können. Der Apostel sagt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Da passiert was, sei getröstet, Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Gott überbrückt die Kluft zwischen seiner Andersartigkeit und uns durch einen Mediator, durch das Mittel. Mittel heißt, es steht in der Mitte, durch das Wort. Gott spricht. Gott spricht? Ja, das habe ich doch schon mal gehört. Ja, ja, Gott sprach und es wurde Licht. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser und im Himmel an einem Ort, dass man das Trockene sehe. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels. Und Gott sprach und so weiter. Gott spricht, Gott schafft durch sein Wort. Und wir haben im letzten Jahr schon festgestellt, dass im Alten Testament manchmal das Wort des Herrn oder die Weisheit des Herrn, der Geist des Herrn, wie eine Person auftaucht. Und dann gibt es Formulierungen bei den Propheten, da heißt es nicht, ich höre das Wort des Herrn, sondern das Wort des Herrn geschah zu mir. Was ist das denn? Wort Gottes ist nicht nur Information, sondern ein Geschehen. Kleiner Sprung. Ich durfte im letzten Jahr wieder einen 5x5-Kurs durchführen. Dort lassen sich Menschen darauf ein, in der Heiligen Schrift zu lesen und im Wesentlichen Entdeckungen selber zu machen. So ist zumindest das Ideal. Wir wollen das. Und wir erleben fast jedes Mal, dass da Menschen durch das eigenständige Lesen der Bibel auch zum Glauben an Jesus Christus finden. Jetzt stellt euch mal vor, ihr wärt so ganz normale Menschen. Ne? Geht das? Ja. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr lest den Anfang des Johannesevangeliums. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Die normale und absolut gesunde Reaktion eines Menschen heißt, was? Was? Hä? Was ist denn jetzt los? Das ist ja Wort-Tourette oder so, das ist ja ganz komisch. Wenn wir den Text dann weiterlesen, und da muss man dann die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch ermutigen, lies weiter, das wird sich schon, das schließt sich. Und dann Vers 14, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und ich habe schon so manches Mal erlebt, dass Menschen dann sagten, ne, sag mal hier, Fleisch und so, eingeboren, das kenne ich, der, sag mal, nee, ne? Dann so, nee, echt? Ist das Jesus? Ja, probier's doch mal. Und dann kann man das vorne einsetzen. Ja, Jesus, alle Dinge sind durch Jesus geworden. Im Anfang war Jesus, Jesus war bei Gott, Jesus war Gott. Boah, das ist ja krass. Das ist die normale und gesunde Reaktion. In der Tat, Jesus ist das Leib gewordene Wort Gottes, so glauben wir. Er ist der Mittler, der in der Mitte steht zwischen der Fremd- und Andersartigkeit Gottes und uns. Wir brauchen diesen Mittler. In der Adventszeit haben wir verzweifelt versucht, daran zu denken, dass Jesus Gottes Nähe in Person ist. Jesus ist die Brücke, denn wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Jesus ist unser Zugang zu Gott. Er ist die Mitteilung, die Nähe Gottes. Nicht nur die Worte, die Jesus spricht, sind für uns Wort Gottes. Jesus ist nicht nur ein Prophet. Nicht nur seine Worte sind für uns Wort Gottes, sondern selber ist für uns, für dich und mich Wort Gottes. Gott kommt dir nahe, ganz nahe. Du darfst ihn aufsuchen, denn er ist da. Er nähert sich dir in Jesus, dem Herrn. Gott ist dir unendlich fern und widersetzt sich jeder religiösen Vereinnahmung. Er wird niemals unser Spielzeuggott. Nichts ist dir jemals ferner als dieser Gott. Gott ist dir unendlich fern und widersetzt sich deinem Griff. Gott ist dir unendlich nah und wirbt um dein Vertrauen in Jesus Christus. In Jesus Christus kommt der ferne, dunkle Gott dir ganz nah. Nie ist dir Gott näher als in Jesus, deinem Heiland, deinem Herrn, deinem Retter, deinem Freund, deinem Hirten. Nie ist er dir näher als in Jesus. Und falls du feststellst, dass das für dich schön klingt, aber du das noch nie ergriffen hast, ja, Mensch, mach's doch nicht kompliziert. Vertrau ihm. Jetzt. Jetzt in diesem Moment. In diesem Gottesdienst noch. Drück dein Vertrauen kurz aus. Nach dem Gottesdienst. Ist mir vollkommen egal. Tu's. Lass es uns nicht komplizierter machen, als es ist. Amen. Ich bete noch. Lieber Herr, wir danken dir von Herzen für dein Wort. Das ist köstlich, in diesem Wort Entdeckung zu machen. Vielen Dank, dass du uns durch deinen Heiligen Geist führst. Und das Ziel ist, dass du geehrt wirst, gelobt wirst und dass wir im Glauben wachsen. Wir bitten dich ganz herzlich, dass du uns segnest. Danken dir für deine Nähe, freuen uns darüber und bitten dich, dass du uns so gebrauchst, dass andere Menschen Segen davon haben, dass es ihnen gut geht. Bitte zeig uns und öffne uns die Augen. Danke, dass du da bist. Amen.